Casey!
The Dolphins win the
Casey!
Who's tackled by Minka Fitzpatrick?
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Franchise aus dem Süden der USA, den Miami Dolphins. Unsere dritte Folge und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe Tobi und Micho wieder mitgebracht. Herzlich willkommen an euch beiden.
Hallo. Hi.
Und heute beschäftigen wir uns mit den Rookies. Aber bevor es mit den Rookies losgeht, gibt's natürlich wieder die News. Und heute haben wir den 24. Ihr werdet die Folge vermutlich am 28. hören. Und am 24. heute fängt also das Trainingscamp auch für die Veterans an. Also heute beginnt das Training für die Super Bowl-Saison der Miami Dolphins.
Bold Prediction.
Ich ziehe das durch, bis wir in Woche 10 nicht mehr in die Playoffs kommen können. Aber nicht nur das Training Camp ist gestartet, auch die PUP-Liste wurde gefüllt von den Franchises. PUP-Liste, kurz zur Erklärung, sind Physically Unable to Perform Player, also Spieler, die verletzt sind und nicht mittrainieren können. Von dieser Liste kommt man runter, indem der Arzt sagt, ja, der junge Mann ist jetzt kerngesund, der darf wieder Football spielen. Und dort haben wir drei Spieler. Einmal den Herrn Tankersley, Kreuzbandriss vom letzten Jahr, deswegen ist er noch da drauf. Und Dwayne Allen und Mike Hull, von denen ich jetzt nicht weiß, warum sie dort stehen. Und ich habe auch direkt nichts gefunden. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht weitere News sonst?
Nein, leider nicht.
Ich meine, Mike Hall hat irgendwas am Knöchel, ist aber nichts Schlimmeres, kann halt nur morgen noch nicht anfangen, ist eine Sache von circa einer Woche oder so, hab ich gehört.
Okay, ja, meine Quelle hat mir nichts verraten, aber gut, ist manchmal einfach so. Und dann beginnt das lustige... Wir holen uns Spieler und cutten Spieler und holen uns den Spieler wieder und cutten denselben Spieler wieder von vorne, wie jede Saison eigentlich. Und da sind wir angefangen mit Will Holden, einem Offensive Guard von den Cardinals. Dafür durfte unser Cornerback Jamar Summers gehen. Und dann ging es weiter mit Tyler Patman, Defensive Back, den wir geholt haben, der hat 2017 und 2018 bei den Jaguars gespielt und war 2015 sogar schon mal bei den Dolphins unter Vertrag. Ryan Anderson wurde dafür gecuttet, Center. Dann haben wir noch David Rivers III geholt, der 2017 und 18 bei den Bucks gespielt hat, beziehungsweise unter Vertrag war. Er hat keinen Snap gesehen, deswegen... Also der kennt das Footballfeld, aber weiß nicht, ist, wie es drauf zu stehen. Der war 2017 auch mal bei uns im Practice Squad. Und was den einen oder anderen der Dolphins, gerade in der deutschen Gemeinde, gibt's da so ein kleines gallisches Dorf, den Asiata Fanclub, die in Tränen ausgebrochen sind. Da
aber definitiv.
Asiata jetzt Teil der Buffalo Bills ist. Leider Gottes hat es ihn erwischt. Gut, der will auch sein Geld verdienen und ja, da muss man dann Rücksicht nehmen.
Naja, es bleibt abzuwarten, ob er es schafft. Die Bills haben ja gerade, was die O-Line angeht, relativ aufgerüstet. Asiata hat an Gewicht abgebaut, von daher, ich sehe es als schwierig.
Vielleicht wird er Fullback.
Ich möchte nicht, dass er einen Touchdown gegen uns erzielt.
Ja gut, es gibt ja auch nur die Blocking-Fullbacks.
Ja, mal gucken.
Gut, was möchtet ihr zu den News? Ich habe es jetzt einfach mal schnell runtergeratet, weil es eigentlich nur Spieler gehen war. Was sagt ihr dazu? Was wollt ihr dazu sagen? Micho, dir brennt es bestimmt unter den Nägeln.
Ja, also es ist relativ auffällig, vor allem die Geschichte mit den Cornerbacks. Wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, wie es ist, dass ob das Defense-Konzept der Patriots einfach so übertragbar wäre. Wir glauben ja, dass es übertragbar ist. Und eine Sache, die man dafür braucht, sind halt relativ viele Defensive Backs. Also man spielt ja sowieso kaum noch in seiner Base-Defense, die fälschlicherweise Base-Defense heißt, ich glaube, unter 25% seiner Snaps spielt man im Schnitt in der Base-Defense in einer 4-3 oder 3-4 Defense, sondern meistens in Nickel- oder Dime-Paketen mit zusätzlichen Secondary-Spielern. Deswegen braucht man auch vermehrt Cornerbacks, das ist schon mal Punkt 1. Das zweite ist aber, und das finde ich viel dramatischer, wenn man so viele Cornerbacks hoch, hat man das Gefühl, dass man dort verdammt schlecht aufgestellt ist. Und dass man dort eigentlich versucht, irgendwo, ich sag mal, so einen verborgenes Juwel, im Englischen heißt es Hidden Gem, zu finden, das irgendwie Erfahrung über Practice Squads oder irgendwie im Laufe der Zeit geholt hat und dadurch jetzt besser geworden ist. Das heißt, klar, wir haben mit Xavien Howard, mit dem X-Factor auf der einen Seite definitiv einen Shutdown-Corner, absolut Nummer 1-Corner, nicht umsonst der bestbezahlte Corner in der Liga. Aber es fehlt halt das Pendant auf der anderen Seite dazu. Und da scheinen wir, zumindest nach Ansicht der Coaches, wenn ich mir das so angucke, kräftig Probleme zu haben.
Es macht den Anschein, ja.
Ist definitiv so, ja, weil, wie gesagt, seit Tankersley, der steht jetzt auf der POP-Liste, war auch nicht so dolle. Eric Rowe bei den Patriots, solide. Und, wir haben ansonsten Minka Fitzpatrick und Bobby McCain, der eigentlich Slot-Corner spielen soll. Von daher.
Torrey McTyre, Cornell Armstrong.
Von denen rede ich immer besser gar nicht.
Und dann haben wir natürlich noch jede Menge undrafted Free Agents geholt, ne?
Ja, klar, natürlich. Aber bis auf, ich glaube, Jalen Davis oder so.
Jalen Davis. Den haben wir aber schon letzte Saison geholt.
Aber dem traue ich das 53er Roster vielleicht zu, aber ansonsten ist es so wie Micho sagt, ausprobieren, testen und hoffen, dass man da einen versteckten Diamanten findet.
Hoffen wir das Beste.
Ja.
Und wenn nicht, es gibt ja auch noch in den nächsten Jahren vielleicht den ein oder anderen Draft, wo man 1 oder 12 Cornerbacks holen kann.
Ja. Oder Free Agent oder was auch immer.
Zum Beispiel.
Ja, es gibt ja Leute, die fordern dann ja einen Veteran-Cornerback auf die Seite, der gut ist.
Also ich habe gehört, es gibt Leute, die fordern andauernd, dass wir einen guten Cornerback in Runde 1 oder 2 draften. Ja, vielleicht bin ich das manchmal selber, aber nur ganz vielleicht.
Ja, und das mit dem Veteran-Corner, das habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren auch schon gesagt.
Ja, die Diskussion führen wir schon, ich glaube, seitdem wir Cornerbacks haben, führen wir diese Diskussion, was machen wir? Und wir sind, auch die Dolphins, noch zu keiner Lösung gekommen.
Nee, nicht wirklich.
Ha? Schauen wir mal, was noch passiert. Sonst noch Informationen, Äußerungen zu den News? Von euch?
Nein.
Gut. Nö.
Nö.
Dann würde ich sagen, wir springen einfach ins kalte Wasser. Und zwar gab es ja dieses Jahr auch einen NFL-Draft. Und da haben wir auch ein paar Spieler picken dürfen. Und ohne viel Tratra, lass einfach anfangen. Und der Rest ergibt sich in der Zwischenzeit, während wir darüber reden. Und ich übergebe Tobi das Wort, der darf nämlich über unseren First-Round-Pick sprechen.
Den besten Spieler, den wir uns je hätten ziehen können. Und jetzt werde ich euch kurz erklären, warum das so ist. Der liebe Christian Wilkins vom Clemson College hat nicht nur in diversen Meisterschaftsspielen bewiesen, was er drauf hat, sondern die gesamte 2018er Saison über dominiert ohne Ende. Also er ist in den Draft gegangen als einer der 5 besten defensiv gerankten Spieler und einer der Top Prospects überhaupt. Das liegt in erster Linie daran, dass er das verkörpert und das super drauf hat, was Miami im letzten Jahr gefehlt hat. Er ist ein Runstopper ohne Gnade. Also da ist er, was so das, die Run-Defense angeht, der nach PFF knapp drittbeste Laufverteidiger. Und Ed Oliver von Houston, der in den verschiedenen Vorhersagen noch weiter höher gesehen wurde, ist nicht weit vor ihm. Und alleine das macht ihn zu einem lohnenswerten Ziel. Das Zweite, er hat sich im letzten Jahr aber auch in dem Spiel gegen den Pass sehr, sehr, sehr stark gesteigert und ist da dann so weit nach oben gesprungen, dass er halt zu einem dieser Top-Prospects ist. Das alleine auf dem Feld. Dann gibt es als dritten Aspekt die persönlichen Eigenschaften und Dinge, die Christian Wilkins noch viel besser machen. Erstens, es hat ja jeder gesehen, was er mit unserem NFL-Commissioner gemacht hat. Das heißt,
warum wusste der auch nicht, was das bedeutet?
Ja, roughing the commissioner, Herr Gott.
Die Eier aber muss man erstmal haben.
Die muss man haben.
Und er hat sie mal angezeigt, hat er gesagt.
Ja, ja, klar, natürlich. Das war trotzdem für viele die Szene des gesamten Drafts. Und man sieht, der Junge ist einfach ein positiver Mensch ohne Ende. Und der Junge kann auch sowohl auf dem Feld auch als auch abseits des Feldes wunderbar super gute Laune verströmen und ist wirklich da für fast jeden Spaß zu haben. Solche Sachen wie, dass er dann spontan mal einen Spagat hinlegt und so, traut ihm ja auch nicht jeder zu mit seiner Körperstatur, sage ich mal. Das ist Punkt 3. Und Punkt 4 ist das, was Miami auch fehlt, Leadership. Der Junge hat Clemson mitgeführt in den letzten Jahren und der Junge ist einfach ein Anführer und zeigt das auch. Das heißt, der Junge kann der zentrale Baustein der Defense in den nächsten Jahren werden und eine nicht ganz so schwere Bold Prediction wie die, die Rico immer raushaut, wird er auch in den nächsten Jahren sein in Miami. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass der Junge bei uns einschlägt wie eine Bombe. Punkt.
Ja. Ja. Also, Tim, ist nicht viel hinzuzufügen. Also, ich stimme dir ja größtenteils zu. Wir haben einen verdammt guten Pick da gemacht. Gar keine Frage. Er bedient auch einen klaren Need von uns. Ein einziges Fragezeichen sehe ich ein bisschen dahinter. Aber das ist jetzt Jammern auf einem hohen Niveau. Das sage ich auch zu. Sage ich auch direkt dazu. Und zwar ist das, er hat in Clemson natürlich auch noch Mitspieler gehabt. Mit Clelin Ferrell und mit Pillenberry, Dexter Lawrence.
Pillenberry, ich liebe ihn.
Und er kommt jetzt in eine Line, die deutlich schlechter ist als die Line, die er am College gehabt hat. Deutlich schlechter. Und du hast richtig gesagt, er hat mit das Team mitgeführt. Er hatte auch zwei andere. Die Frage ist, kann er performen, wenn er nicht die dementsprechende Qualität neben sich hat? Kann er führen, wenn er nicht die dementsprechende Qualität neben sich hat? Ich glaube, das kann er. Beides. Aber die Frage gilt es immer noch zu beantworten.
Das kann er.
Ich weiß, das kann er. Unser lieber Freund Pillenberry hat ja die letzten zwei Spiele der Saison die wichtigsten gar nicht gespielt. Durfte er ja nicht.
Ups. Aber wenn man sich noch weiter mit ihm beschäftigt und ein bisschen außerhalb des Platzes schaut, ist der Junge noch viel krasser drauf als. Also, das ist so ein kompletter Mensch, den wir uns da geholt haben. Das ist unglaublich. Der hat nämlich die William V. Campbell Trophy jetzt 2018 gewonnen. Und um die zu gewinnen, muss man herausragende Leistung zeigen. Und zwar nicht nur beim Sport. Ich meine, Clemson hat die National Championship ungeschlagen. Ja? Neben den Dolphins haben wir seinen zweiten Spieler, der ungeschlagen eine Championship gewonnen hat. Da, also, die sportliche Leistung stimmt. Dann hat er sich gemeinnützig engagiert. Und das wohl des Häufigeren und immer wieder. Und man muss herausragende Leistung in der Schule bringen. Oder also am College. Und wenn man sich anguckt, was der junge Herr im College gemacht hat, der hat innerhalb von 2,5 Jahren ein Bachelor-Degree in Kommunikationswissenschaften abgeschlossen. Und er war der erste Spieler der Clemson Tigers, der innerhalb von 2,5 Jahren seinen Bachelor in der Tasche hatte. Und er hat ja etwas länger gespielt, da hat er sich gedacht, ich setze noch den Master oben drauf und hat, da kommen wir jetzt zum Leadership, hat einen Master gemacht mit dem Abschluss, der sich schimpft, Athletic Leadership. Also das Führen von Athleten. Super spannend und ich denke, das kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein an der Position.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, was man von solchen Abschlüssen zu halten hat, bin ich immer vorsichtig mit. Aber wir haben uns damit einen super Pick geholt, keine Frage.
Naja, also es ist einfach, dass man nochmal sieht, okay, der hat auch was im Kopf. Ja, das kann man definitiv sagen.
Ja.
Ja. Ich gehe sogar so weit, wir hätten keinen besseren haben können.
An der Position, ja. Das stimmt.
Es war zumindest keiner mehr da, den wir, also Christian Wilkins, ich will nicht sagen besser, aber es war ein verdammt guter Pick. Es hätte wahrscheinlich, ja, besser wäre schwer geworden. Vielleicht gleich gut, aber besser wäre echt schwer geworden.
Genau, richtig. Das meinte ich damit.
Also hat Chris Greer da erstmal alles richtig gemacht.
Da ich es vorher gesagt hatte, natürlich.
Ja. Ach, du hast da angerufen, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, ich hatte mir ihm da so einen kleinen Tipp gegeben. Nein, Quatsch. Also, es war zwangsläufig, dass wenn der auf dem Board noch sein würde, dass wir den nehmen würden.
Ja, wir haben ja den Trade mit den Eagles waren es, ne? Der im Raum stand?
Ja, genau.
Den wir abgelehnt haben, weil sie sonst Christian Wilkins gepickt hätten.
Ja, richtig, genau. Die hätten uns etwas angeboten, aber wollten dafür dann Wilkins haben. Und Greer hat gesagt, nee, wir wollen den unbedingt. Geht mal wieder nach Hause.
Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin, wie gesagt, ich bin von den Picken super Fan, aber wenn ich mir die Löcher in unserem Kader gucke, je nachdem, was wir bekommen hätten, ich weiß nicht, was uns die Eagles wirklich angeboten haben. Ich war ja ein Fan von einem Downtrade, das gebe ich ja zu.
Das ist verständlich, aber das ist super spekulativ. Man muss halt wissen, was wir bekommen hätten. Und ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben da wirklich einen Pick, der auch, wenn man es vergleicht mit letzten Jahr, Minka Fitzpatrick kam auch von einem National Champion. Vielleicht führen wir das einfach fort in den nächsten Jahren. 2021 dann wieder Clemson.
Dann wäre Alabama dran.
Ich dachte, die Badgers wären dran.
Ja, das kommt 2020. 2020. Ja. Weil dann picken wir Jonathan Taylor in Runde 1.
So,
jetzt. Ihr seid selber schuld. Ihr seid selber schuld, dass ich das jetzt sagen musste.
Wir treiben dich ja absichtlich in deine Ballpredictions rein, damit wir hinterher aufs Brot spielen können.
Ja. Oh. Ja. Ihr bringt mich immer aus dem Konzept. Unglaublich.
Wir sind so böse.
Ja, aber wie gesagt, zu dem Trade, wenn es wirklich viel gewesen wäre, hätte ich drüber nachgedacht. Aber ich finde, Chris Greer hat relativ viel Ahnung. Zumindest das, was er tut, hat Hand und Fuß, sodass selbst wir es einigermaßen verstehen können. Und deswegen glaube ich, dass ein Trade es nicht wert gewesen wäre.
Nein. Wie gesagt, ich sehe uns da, was das Leadership angeht in den nächsten Jahren, sowohl in der D-Line durch Wilkins als auch in der Secondary durch Minka sehr gut aufgestellt und von daher blicke ich da positiv in die Zukunft.
Ich auch. Und wo wir gerade bei positiv sind, kommen wir zu unserem Zweitrunden-Pick. Den hatten wir nämlich nicht. Und da hat Greer, ich glaube, einige Telefonate führen dürfen, weil Ende Runde 1 kam, glaube ich, das Gerücht rein, dass die Dolphins an einem Trade für Josh Rosen interessiert waren. An euch, was habt ihr gedacht, als dieses Gerücht aufkam? Ich meine, es stand ja in der Preseason sowieso schon so ein bisschen so, ist da Kontakt oder ist gar nicht? Und das kam ja dann wieder auf.
Ich habe damit gerechnet, als Kyler Murray als erster gepickt wurde, dass sowas kommen könnte. als das Ende erster Runde das Gerücht kam, habe ich mir gedacht, oh Mann, das ist verdammt früh.
Micho?
Ja, also ich habe auch, ich habe mich super gefreut, als Kyler Murray an Position 1 gepickt wurde, denn ich bin kein Kyler Murray-Fan, sondern finde Rosen deutlich besser als Kyler Murray. Und da war mir klar, dass Rosen halt auf den Markt kommen wird. Und ich hatte halt auch, als das Gerücht aufkam, nur gehofft, warten, Leute, warten. Wir haben es nicht so dringend nötig, selbst für zu hoch müssen wir nicht picken. Und ich wette, dass der einzige Vorwurf, den es sein könnte, wir hätten ihn auch für einen Third-Rounder bekommen. Aber insofern noch mal runter zu traden war genau das Richtige. Ja. Da hat Greer echt Nerven aus Stahl gehabt.
Richtig. Und ich werde euch in den Shownotes alle Informationen zu den Spielern von den Colleges geben. Also jedes College hat zu den Spielern immer noch so eine Seite, wo die Erfolge draufstehen und Stats und Zeitungsberichte und so weiter. Die seht ihr alle in den Shownotes. Und was ihr auch in den Shownotes finden werdet, ist ein sogenannter NFL Draft Pick Value Chart. Das klingt jetzt mal total verrückt, aber jeder Pick hat eine Punktzahl. Der erste 3000, der zweite an 2600 und hinten sind wir dann bei 2,3, 0,4 ist zum Beispiel der letzte Pick. Warum erzähle ich euch das jetzt? Um einfach mal zu sehen, wie wertig war der Trade, den wir gemacht haben oder die Trades, die Chris Greer initiiert hat. Und am Ende haben wir Pick 48 und Pick 116 und den fünften Runden-Pick im Draft 2020 abgegeben. Das entspricht nach dieser Tabelle einem Punktwert von 525. 525 als Einzelpick ist so Anfang Runde 2, 37, 38. Ist jetzt alles wahnsinnig theoretisch, aber um das mal einzusortieren, was haben wir bekommen? Wir haben Pick 206 bekommen, haben aber den Second Rounder der New Orleans Saints 2020 und Josh Rosen, der letztes Jahr Pick 10 overall war. Und der fällt natürlich schwer ins Gewicht. Insgesamt haben wir einen Wert von 1580 Punkten erreichen können. Also ein Plus von 200% an theoretischen, Punkten im Draft. Und da sieht man, wie ich finde, wenn man sagt, Josh Rosen ist der Pick wert. Das muss man für sich halt entscheiden. Wenn man sagt, Josh Rosen ist nur ein Second-Round-Pick, dann sieht die Rechnung halt auch anders aus. Aber ich bin jetzt erstmal mit Pick 10 gegangen. Dann haben wir verdammt viel bekommen für das, was wir gegeben haben. Würde ich behaupten. Was ist eure Meinung zu diesem Gesamtpaket? Tobi.
Alles richtig gemacht. Also, dass man einen Future Franchise Quarterback gesucht hat oder sucht, wusste man. Rosen hat das Potenzial. Rosen ist günstig von der Salary her und man hat durch diesen Trade, wie du das gerade schön vorgerechnet hast, ja noch was gewonnen. Von daher ich finde keinen Ansatzpunkt der Kritik. Es liegt jetzt an Rosen zu beweisen, dass er das wert ist. Aber es ist nicht viel, was er beweisen muss, weil ansonsten ist er ein sehr günstig bezahlter Backup.
Also ich sag auch, da haben wir alles mit richtig gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, selbst wenn man der Meinung ist, dass Rosen nicht den 10 overall wert gewesen wäre, der Meinung bin ich im Übrigen, dass er das wert gewesen wäre, so hat er jetzt zumindest ein Jahr schon lernen dürfen. Er hat ein Jahr wirklich lernen dürfen, ich glaube, unter wirklich schwierigen Bedingungen, und ich glaube, dass er noch deutlich, dass das ihn noch mal deutlich besser macht, und er hat ja gezeigt, dass er was kann. Von daher, mal ganz abgesehen von diesem NFL, von diesem Draft-Value-Chart, der uns einiges zeigt, die Chance, unseren Franchise-Quarterback damit bekommen zu haben, ist einfach so unendlich viel wert. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass wir das sogar machen mussten.
Ja.
Sehe ich genauso.
Wenn er einschlägt, kannst du eigentlich die ganze Rechnung in die Tonne kloppen und kannst Greer auf Händen durch die Stadt tragen.
Ja. Genau, wenn er einschlägt, ist er die, was war das, 3000 Punkte ist er dann wert.
Ja. Da kannst du dann einmal den virtuellen Hut ziehen, wenn es dazu kommt. Wunderbar. Möchtet ihr noch was zu einem Trade sagen oder zu Josh Rosen anreißen oder soll ich weitermachen?
Also ich möchte noch mal betonen, wie viel Nerven, also es wird ja immer von dem Film Draft Day gesprochen, ja?
Ich liebe diesen Film.
Ja, genau. Genau das hat Chris Greer im Prinzip gemacht, als er dann in der zweiten Runde mit den Saints noch mal getradet hat, nach unten getradet hat. Also, das ist echt, ja, das war Draft Day-like. Ja.
Ich fand's genauso. Es war so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, ist das wirklich gerade passiert? Und dann das und dies und es war toll.
Wobei, ich bin mir sicher, dass Tobi sagen wird, von wegen, das hätte Tannenbaum besser hingekriegt.
Ich denke. Er stickt
Mike,
gleich.
Mike Tannenbaum hätte das gemacht, hätte aber Rosen gleich im nächsten Atemzug den Vertrag mit 10-fachem Gehalt gegeben. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich wohl auch rauskomme. Nein, also ich und mein spezieller Freund Mike Tannenbaum, naja, was soll's.
Ja, still a better love story than Twilight.
und so weiter.
Um das jetzt abzuschließen, noch mal kurz, die Saints haben dann an 48 Eric McCoy gepickt und die Cardinals haben an 62 dann Andy Isabella gepickt.
Also, den ich übrigens auch gerne mochte. Also sehr, sehr, meiner Meinung nach ein sehr guter Wide Receiver.
Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin froh, dass er nicht beim Patriots gelandet ist.
Ja. Ich auch. Aber er war auch, ich weiß gar nicht, wann die Patriots da waren, gar nicht so weit weg.
Deswegen. Also
aber Andy Isabella auch super, super Pick für 62. Also
definitiv.
Doch, ja. Aber die Cardinals hat noch allgemein einen recht interessanten, sehr, sehr talentierten Draft.
Ja, bis auf halt in der ersten Runde.
Ja, bis auf Kyler Murray.
Halt, stopp. Das Thema machen wir jetzt nicht auf, weil sonst sitzen wir hier in 3 Stunden noch und kommen dann erst zu Michael Dieter. Ja, diese Überleitung nehme ich jetzt einfach und beende die Diskussion.
Weil Dieter halt auch von der kleinen Uni kommt.
Richtig, von so einer Provinz-Uni aus Wisconsin.
Oh.
Ja, so ein kleines Städtchen am Rande. Muss man nicht kennen.
Die Spieler, die von da kommen, die haben ja auch dementsprechend einen Spitznamen, Rico, oder?
Du meinst jetzt Badgers, oder?
Genau, richtig, die Badgers, die Dachse.
Ach so, ja, gut. Ich dachte, du wolltest jetzt auf den Staat hinaus.
Nein.
Weil
nein.
Das ist ja der Biertrinker- und Käsehut-Staat. Ja.
Naja.
Und ja, doch.
Ja, ich wollte jetzt darauf nicht eingehen, weil ich nicht weiß, wie schnell Michael Dieter irgendwie sein Bier trinken kann oder keine Ahnung was.
Ja gut, Aaron Rodgers kann es nicht so schnell.
Nee, das haben wir, der kann es nicht.
Aber auf jeden Fall, unser Drittrunden-Pick Michael Dieter, Pick 78 war es von den Wisconsin Badgers, eine unglaublich geniale Uni, eine geniale Mannschaft. Vielleicht bin ich Fan davon, aber auch nur ganz vielleicht. Und der gute Herr war zu seiner Anfangszeit ein 3-Star-Recruit und hat am College 54 Starts hingelegt und hat damit mal den Uni-Rekord gebrochen. Weil so viele Starts hatte noch kein Spieler vor ihm. Und warum ich das betone, ist, weil ich finde, dass die Dolphins in diesem Draft sehr viele Spieler mit sehr viel College-Erfahrung gedraftet haben. Kommen wir aber dann dazu, was spielt der überhaupt? Weil der Bursche ist mit fast 150 Kilos schon ein bisschen schwerer und spielt in der Offensive Line. und am liebsten als Guard. Hat dort 24 Spiele als Left Guard gemacht, 16 auf der Center-Position und 14 als Left Tackle. Hat alle seine 4 Bowl-Games gewonnen. 2 davon übrigens in den letzten Jahren gegen die Miami Hurricanes. Was ja, da sind ja einige der Dolphins auch Fans von, deswegen betone ich das hier nochmal, weil vielleicht kennt man ihn daher. Und hat einfach in der Offensive Line, man muss sagen, die Badgers sind dafür bekannt, einfach eine starke O-Line zu haben. Die haben ein super starkes Run-Game und die O-Liner, die aus dieser Universität kommen, die sind meistens richtig knusper. Also, die haben es drauf. Und auch Michael Dieter für mich ein Pick, den uns wahrscheinlich für die nächsten 8 bis 10 Jahre, wenn wir Glück haben, einen Spot beschenkt, wo wir uns weniger Gedanken machen müssen in der O-Line. Und der, ja, ist einfach super athletisch. Und das Einzige, was bei ihm so ein bisschen kritisch gesehen ist, dass er halt mit seinen Armen nicht so weit nach außen kommt. Also er hat relativ kurze Arme für die Körpergröße von 1,98 Meter.
Und wie so ein T-Rex.
Ja, so ungefähr muss man sich vorstellen. Ja. Deswegen auch eher Guard als Tackle. Weil als Guard spielst du ja zwischen Center und Tackle und hast jetzt nicht diese Megaspanne, die du ausfüllen musst, wie als Tackle, wo halt auch mal ein Spieler entweder von der 7-9 oder weiter Tech von außen kommt, wo du dann vielleicht mal den langen Arm auspacken musst, ohne zu halten. Und sonst First Team All-America nach 1 oder 2 Pressemagazin 2018 und er hat den Remington Pace Big Ten Offensive Lineman of the Year Award gewonnen. Also schon auch ein Spieler, der in der Big Ten, die allgemein dafür bekannt ist, relativ NFL-ready Football zu spielen, hat da brilliert, könnte man sagen. Und ja, also ich bin natürlich super zufrieden damit, weil Badgers, weil O-Line, die Kombination ist einfach geil und wir brauchen was. Und also besser hätte es für uns in der 3. Runde in meinen Augen nicht laufen können. Change my mind. Micho.
Brauche ich gar nicht. Ich bin damit hochzufrieden auch. Also ich glaube auch, dass es ein guter Pick ist. Wisconsin ist, wie gesagt, bekannt dafür für eine gute O-Line. Dieter hat. Also ist auch ein verdammt guter Spieler. Ich glaube auch, dass wir da viel Spaß an ihm haben werden. 2 Kleinigkeiten, die man vielleicht sagen kann. Er hat natürlich jetzt schon relativ viele Spiele auf den Knochen. Das wird auch gerne mal als Nachteil gesehen, weil man sagen kann, von wegen, da macht der Körper vielleicht lang nicht so mit. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich. Was mich bei der ganzen Geschichte sehr gewundert hat, dass es im Jahr davor noch hieß, dass die Wisconsin O-Line einen Spieler hat, der eigentlich sogar First-Round-Potenzial hatte. Nämlich Bo Benchevel, oder wie er ausgesprochen wird, ich weiß gar nicht genau. Und der ist undrafted, der ist letztendlich undrafted gegangen. Das heißt, Michael Dieter hat vor allen Dingen eins bewiesen, Konstanz. Und die brauchen wir in der O-Line.
Ja, bei Bo war das war eine Story, die war richtig krass. Also, den hatten wirklich viele, auch so Ende First Round, letztes Jahr. Und der ist einfach
abgestürzt.
Ja, komplett ausgefallen. Ich meine, das kommt auch daher, das muss man dann vielleicht so ein bisschen dazu erklären, die Badgers wären fast in die Playoffs gekommen. 2017.
Ja. Aber sie sind durch, ja, so, ja, okay.
Und 2018 war es dann halt nicht so gut, dadurch natürlich auch der Wert der Spieler sinkt. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber der hat halt ein erschreckend schwaches Jahr und was ich mitbekommen habe, war bei Benchovel das größte Problem, dass die viele Coaches und Scouts ihm wohl nicht zugetraut haben, mit der Athletik auf NFL-Level mitzuhalten.
Ja, das ist dann bitter.
Ja. Aber ich bin gespannt. Der ist jetzt auch undrafted relativ schnell weggegangen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der durchaus auch sehr, also Starter werden kann. Er muss halt jetzt beweisen.
Tobi glaubt ja auch, dass er besser wird als Dieter, oder?
Definitiv nicht, nein. Ich war nur ein bisschen verwundert, dass Michael Dieter zu dem Zeitpunkt des Drafts noch da war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn auch für relativ gut halte und gerade auch ich glaube links in der Kombi mit Tanzel haben wir da schon eine gute linke Seite auf die Beine gestellt.
Die Blindside ist abgedeckt und vor allen Dingen, wie gesagt, Kilgore ist jetzt kein Übercenter, aber mit dem kann man zumindest arbeiten. Wir dürften auch Inside Pressure, und das ist ja mit das Tödlichste für einen Quarterback, Inside Pressure dürften wir damit weiter minimieren.
Ja.
Ja. Das denke ich auch. Also auch wieder, good job.
Ja.
So, und also Thema abgeschlossen, oder?
Ja, würde ich sagen.
Gut, und dann kommen wir zum nächsten Pick, den wieder zufälligerweise ich vorstellen darf. Und da geht's um Andrew Van Ginkel, AVG, Outside Linebacker Defensive End von den Wisconsin Badgers. Wenn wir jetzt jedes Jahr zwei draften, ich bin zufrieden. Und da haben wir von Markus Merten noch eine Frage reinbekommen, die möchte ich kurz stellen, weil sie wird durch die Vorstellung des Spielers beantwortet. Und er fragt, warum fahren so viele Leute auf Van Ginkel ab? Als Runstopper zu schwach, als Passverteidiger zu langsam, als Quarterbackjäger nicht aggressiv genug. Liegt es am coolen Look? Unter anderem. Und gut, das, was Markus da geschrieben hat, ist auch die Reaktion von nicht wenigen Leuten. Viele haben es als Reach empfunden. Grundsätzlich wart ihr auch der Meinung, zu früh, um mal so ein Meinungsbild reinzuholen, bevor ich sage, warum nicht?
Ehrlich gesagt, ja.
Seine Position, ja, der Spieler nicht unbedingt. Weil okay. Ich denke, dass wir auf Linebacker über Jahre hinaus, solange wie es Kiko nun mal eben macht, eigentlich vom Starting Potential gut aufgestellt sind.
Ja. Das kann man durchaus sehen. Und ist auch sicherlich richtig. Also, ich war auch überrascht, dass er in Runde 5 an 151, weil einige haben ihn sogar als undrafted gesehen. Also, dass er dann relativ schnell nach dem Draft irgendwo hingehen. Meist war so Runde 7. Und der hat sein Freshman-Year noch am Iowa Western Community College gespielt und ist dann erst zu den Badgers gekommen. Und gerade das Jahr 2017, das ist sein Junior-Year, weil da galt die Regel noch, dass man ein Jahr aussetzen muss, wenn man die Uni wechselt. Da hatte er dann, obwohl er kein Starter war, 10 Tackles for Loss, 6,56, 2 Interceptions, davon eine zum Touchdown gegen Ohio State. Und zwei Forced Fumbles. Sind erstmal, und das, ja, da hat er auch, ich weiß es nicht genau, ein PFF-Rating von fast 90 oder sogar über 90. Es war bombastisch. 2018 war dann nicht ganz so stark, aber das lag auch an der insgesamten Teamleistung. Was zeichnet ihn aus? Dass er ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Also, der hatte auch eine Verletzung letzte Saison, der knallt da trotzdem rein, als gäb's keinen Morgen. Er hatte eine Knöchelverletzung, scheißegal, ich fetz die Leute trotzdem aus dem Fenster raus. Nur, das mit dem Fenster rausfetzen, das ist bei ihm so ein bisschen das Problem. Er ist viel zu soft. Also, wenn er jetzt, selbst wenn er von einem Tight End geblockt wird, der Tight End gewinnt das. Und das ist das größte Problem. Einfach er kommt eigentlich viel zu selten durch oder halt viel zu selten vorbei, wenn der Körperkontakt erstmal da ist. Er hat zwar seine Hände, er weiß auch, sie zu benutzen, aber er kommt halt meist erst beim zweiten oder dritten Mal durch und dann ist es meistens schon zu spät. Und das ist das Problem. Was bei den Badgers aber aufgefallen ist, das haben wir von Stunts haben wir letztes Mal schon gesprochen. Er wechselt oft, er hinterläuft zwei oder drei der eigenen D-Liner und läuft dann in das Gap zwischen Center und zwischen Guard und Tackle, um halt den Sack zu securen. Und das, ich glaube, da hat er seine, in der letzten Saison von den 5,5 Sacks sind es 2 oder 3 Sacks, die er so gemacht hat. Und das ist einfach ein Play, was zum Teil für ihn designt wurde. Und das ist so eine Sache, wenn du ihn wirklich so einsetzen kannst, dass er seine Schnelligkeit, weil schnell ist er. In der zweiten Ebene gibt's kaum einen Spieler, der so schnell ist. Und das sieht man auch, wenn er Zone Defense spielt. Weil das kann er auch richtig gut. Weil er sieht, wo der Ball hingeht und dann schlägt's ein. Das kann er. Also er kommt, selbst wenn er geschlagen wird an der Line, kommt er in den Spielzug wieder rein, läuft über das komplette Spielfeld und macht trotzdem den Tackle. Und das sind so Eigenschaften, wo du sagst, okay, der immer wieder steh auf, Männchen. Und das sind so die hauptsächlichen Sachen. Und warum ich jetzt nochmal auf seine Stats eingehe, ist, die Badgers haben halt in den letzten beiden Jahren gegen Miami gespielt. Und alleine gegen Miami hatte er 2017 ein Interception, ein Sack, 2 Deflected Passes und letztes Jahr 2 Tackle for Loss, 1 Sack, 1 Forced Fumble. In den wichtigen Spielen war er dann da. Und wir haben letzte Woche noch von Walt Akins gesprochen und Andrew Van Ginkel ist quasi das weiße Gegenstück zu Walt Akins. Also ich glaube, dass AVG alle Special Teams oder halt alle Returns mitlaufen wird, weil er einfach ein richtig starker Gunner ist. Das wird erstmal seine Hauptaufgabe werden. Wie viel er dann in unserer Defense spielt, das steht offen, aber er wird auf jeden Fall wird er in unseren Special Teams zum Einsatz kommen. Hauptsächlich, erstmal. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Micho, was meinst du?
Ja, ich möchte diesmal lieber Tobi.
Ach so, ich soll jetzt als erster.
Ja, bitte. Das hat so seinen Grund.
Ja, gut. Also, ich finde, mit allem dem, was Rico so gesagt hat, hat er auf jeden Fall recht. Man merkt, dass die Spieler, die wir draften, auch mit all dem zusammengenommen werden, was so abseits des Platzes passiert und dass eben diese Liebe und dieses Brennen für den Football eine ganz wichtige Rolle einnimmt, dass die Leute nicht nur nach Miami kommen, um Kohle zu kassieren und ihrer Arbeit nachzugehen, sondern dass sie auch diese Football-Mentality mitbringen. Und das ist in diesem Draft nochmal sehr deutlich und sehr eindrücklich geworden. Und genau das verkörpert auch Van Ginkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Van Ginkel vorher in erster Linie mit Fußball in Verbindung gebracht, aber das ist sehr anders. Das ist jemand anderes. Aber als ich mich dann mit ihm beschäftigt habe, ich bin zufrieden, ich bin nicht begeistert, aber ich bin zufrieden. Und das soll für die Position als, wie Rico schon sagt, guter Gunner und Linebacker, Backup, soll das reichen, weil das hatten wir letztes Jahr nicht. Und, um das mal zu ergänzen, was Rico gesagt hat, wenn der da reinknallt, es gibt genau eine Franchise, die einen Linebacker hat, der ihm das beibringen kann in den nächsten Jahren. Welche das ist, muss ich ja jetzt nicht erwähnen.
Nee.
Also, Joe Flacco sei gewarnt, jetzt hast du 2 davon am Arsch.
Wow.
Ball Prediction. Ja. Van Ginkel zerstört Flacco.
Oh. Das wird böse.
Oha. Ja. Aber irgendwann muss ich ja auch mal anfangen. Nein, das ist das, was ich dazu sage.
Ich sehe das deutlich kritischer als ihr beide. Also, zuallererst einmal vorweggeschickt, wir befinden uns hier an Position 151 wirklich an dieser Grenze von Boom or Bust. Ja. Das heißt von wegen, das ist immer schon so ein Risikospieler. Trotz allem ist es halt so, dass meiner Meinung nach die individuelle Qualität eines Spielers immer im Vordergrund stehen sollte. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weiter. wir sagen ja oftmals, es geht wieder um dieses System von wegen, spielen wir das Defense-System der Patriots, spielen das nicht? Oder wie machen es die Patriots? Weil das ist ja das, was Flores anscheinend irgendwie so versucht, bei uns auch ein bisschen einzuführen, deswegen er anscheinend auch geholt wurde. Es ist halt so, dass Andrew von Ginkel, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, tatsächlich ein Spieler ist, der eine ganz bestimmte Rolle ausfüllen könnte, die es im Patriots Defense-System nämlich gibt, nämlich die von Kyle Van Noy. Ja, von den Skills her, von der Art und Weise, wie er spielt, könnte es fast ein Kyle Van Noy-Klon sein. Und da kommt genau, ist genau die Kritik, die jetzt von mir kommt. Du holst einen Spieler, weil du für eine bestimmte Rolle spielen lassen willst, weil du ein bestimmtes System spielen willst und vergisst dabei die individuelle Qualität. Denn man muss ganz klar sagen, dass Kyle Van Noy in seinen Skills deutlich besser ist als Andrew Van Ginkel. Da verstehe ich nicht ganz, warum man ihn holt. Meiner Meinung nach sollte es nämlich umgekehrt sein. Und so machen die Patriots eigentlich. Die Patriots holen sich individuell starke Spieler, die zumindest in einigen Sachen exorbitant gut sind, und passen dann das System genau für die Spieler an. Hier scheint es mir umgekehrt zu sein mit Van Ginkel. Mit Van Ginkel hat man gedacht, wir spielen das Prinzip oder das System der Patriots und holen uns jetzt einen Spieler, der die Rolle ungefähr ausfüllen kann. Das finde ich halt eben schwierig. Und deswegen gehe ich den Hype-Train auch nicht so mit Andrew Van Ginkel.
Na gut, es ist ja kein Hype-Train. Also gut, mir gefällt er natürlich, weil ich ihn selber im College habe spielen sehen. Und weil, gut, er kommt von den Badgers. Aber wie gesagt, es wird halt erstmal hauptsächlich Special Teams sein. Und man wird versuchen, ihn in das Defense-System mit einzubauen. Und wenn das klappt, wunderbar. Wenn es nicht klappt, ist halt doof. Aber dann wird's halt so ein Spieler sein wie Walt Akins.
Brauchst du zwei von solchen Spielern?
Ja.
Okay.
Also.
Klare Aussage.
Also, ich habe einen 53-Mann-Kader. Und es ist ja auch nicht so, dass Andrew Van Ginkel er wird wahrscheinlich auch kein Totalausfall sein. Als Linebacker. Und dann kann ich durchaus mit zwei so Leuten gehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dann zwei richtig, richtig starke Special-Team-Spieler habe. Und die sind mir durchaus auch ganz gern, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde mit zwei Gunnern gehen bei einem 53-Mann-Kader.
Okay.
Ja. Gut. Ja. Also, eigentlich haben wir dann den Andrew. Kommen wir zum nächsten Pick.
Ich hoffe, die Frage ist dann beantwortet. Die Überleitung kam jetzt eben schon mit dem Verweis auf Ohio State. Dann sind wir nämlich bei Runde 6, Pick 30 und dem so toll anhörenden, sich anmutenden Isaiah Prince von eben Ohio State. Unser neuer oder einer unserer neuen Offensive Tackles. Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen, ihn jetzt sofort in eine Rolle pressen zu wollen als Ersatz-Right-Tackle für die uns verlassen habenden Spieler, die in Denver groß abkassiert haben zum Beispiel. Also das ist er definitiv nicht. Das Potenzial hatte er, glaube ich, auch nicht so in dem Maß. Er ist ein solider Tackle auf der rechten Seite. Da haben wir einige von. Er ist Typ Schrank, aber nicht ganz so unbeweglich wie zum Beispiel ein Zach Starrup, den wir noch bei uns im Roster haben. Er ist relativ schnell, aber hat zum Beispiel beim Combine jetzt und an der Bench Press nicht wirklich so den stärksten Eindruck gemacht. Da war ich ein bisschen negativ davon überrascht und denke, das könnte problematisch sein, dass er also nicht so die langfristige Lösung auf Right Tackle ist, der Isaiah Prince. Ich vermute, man wird ihn unter anderem mit den anderen Jungs, die man für die Position teilweise geholt hat, ausprobieren und eben Boom or Bust spielen und dann mal gucken, was da aus ihm wird. Er ist ein Riese mit knapp zwei Meter irgendwas und ne, aber naja, mir fehlt ehrlich gesagt der Glaube, ihn als Starter zu sehen. Backup vielleicht, mehr eher nicht. Was man so über ihn sagen kann, er hat einen relativ schnellen ersten Schritt, das heißt, er kann relativ gut nach hinten weichen. Er hat sich bei Ohio State kontinuierlich gesteigert und hat zum Beispiel 2017 14 Spiele gestartet und 2018 auch alle 14 Spiele gestartet, die Ohio State gemacht hat. Aber wie gesagt, solide, aber mehr nicht. Man sollte da jetzt nicht so die Wunderdinge von ihm erwarten.
Ja.
Jetzt seid ihr dran.
Micho, möchtest du?
Ja, also wie gesagt, Boom-or-Bust-Spieler, Potenzial ist vielleicht da. Ich bin aber auch überhaupt nicht überzeugt von ihm, gerade an so einer neuralgischen Position nicht. Meine Prediction ist sogar, dass er Camp cut. Dass er es nicht übers Camp hinaus schafft, über die Preseason hinaus. Ich glaube tatsächlich, dass er einen ähnlichen Weg gehen wird wie Asiata. Da fehlt einfach meiner Meinung nach zu viel.
Das glaube ich nicht.
Was genau meinst du, fehlt ihm jetzt?
Also tatsächlich Stärke, aber auch Handtechnik, Vision, was ich von ihm gesehen habe, wenn man Tape von ihm sieht. Er lässt sich, er ist zwar ein Riese, ja, und er kann auch gegen kleinere oder sowas durchaus auch mal dominieren, aber er ist nicht wirklich in der Lage, lange standzuhalten gegen gute Passrusher. Allein schon aufgrund seiner Stärke nicht. Aber er ist auch von der Technik, von der Fußtechnik her so roh, dass man das Gefühl hat, von wegen, dass er jedes Mal überlaufen wird. Geschwindigkeit ist auch ein Problem. Also ich sehe zwar das Potenzial, das sind alles Dinge, die man lernen kann, aber nicht rechtzeitig, um Backup-Job bei uns zu kriegen, glaube ich. Ich glaube, vielleicht Practice Squad. Ja. Darauf wird es hinauslaufen.
Das hätte ich jetzt grundsätzlich also ausgesagt.
Camp Cut und dann Practice Squad.
Also ich glaube, es ist schwierig. Also man muss halt sagen, dass er seit dem Sophomore, also seit seinem zweiten Jahr im College, jedes Spiel gestartet ist. Also 41 Starts in Folge, insgesamt 54 Spiele auch. Also wieder ein Spieler mit viel Erfahrung. Kann positiv, kann negativ sein. Man weiß es nicht. Aber es ist halt auch, er war Team-Captain, also es passt so in dieses Muster, wir holen einen Spieler, der viel Erfahrung hat und irgendwo Leadership gezeigt hat, Captain war und dadurch sich so ein bisschen auch vielleicht in den Vordergrund gebracht hat. Ohio State war auch relativ erfolgreich in den Jahren, wo er da war. Da haben sie die Bowl Games 2017 und 2018 und 2019 gewonnen, oder 2016 gegen Notre Dame, 2018 gegen USC im Cotton Bowl und dieses Jahr gegen Washington im Rose Bowl. Also die Teamleistungen waren gut, inwiefern es an ihm lag, steht auf einem anderen Papier. Er war immer dabei, weil er halt gestartet ist, Team-Captain. Ich glaube, dass er es in den Kader schaffen kann, definitiv. Er will es nur nicht einfach haben. Ja, wir sprechen hier von sechste Runde. Da muss man dann halt auch sagen, wir picken nicht in jeder Runde einen Weltklasse-Spieler, weil es einfach nicht möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, das, was bei vielen Fans manchmal auch so ein bisschen, auch bei mir, ja, bei mir gehen die Pferde manchmal auch durch und ich sage, oh, was für ein geiler Spieler, den wir da in Runde 12 gedraftet haben. Und der wird's bestimmt, aber wenn man mal ein bisschen ehrlich zu sich ist, dann ist ein Sechstrunden-Pick. So, wie viele Sechstrunden-Picks, die wirklich erfolgreich waren, kennt man?
Ja. Gut, aber deswegen sagte ich auch, wir bewegen uns halt hier eindeutig im Bereich Boom or Bust.
Ja. Das muss man, glaube ich, aber auch immer noch mal so ein bisschen betonen, um halt so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo geht die Reise hin. Ich traue ihm aber durchaus zu, das muss ich sagen. Die Skepsis, die du hast, ist total berechtigt. Ich trau ihm aber auch die andere Seite zu. Ich trau ihm aber auch zu, Starter zu werden. Vielleicht nicht diese Saison, sondern nächste Saison. Trau ich ihm zu.
Wünschen würde ich es mir.
Ja, gut, das würde ich mir auch wünschen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich traue es ihm aber zu. Ist die Frage, wie stark arbeitet er an sich selber und wie stark das Training der Dolphins auf ihn einwirkt.
Ich würde eher einen anderen Weg gehen. Wenn er startet, dann dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Okay. Weil ich gehe davon aus, dass wir diese Position im nächsten Jahr im Draft oder in der Free Agency hochwertiger angehen werden, / müssen.
Okay.
Weil, wenn man sich die Konkurrenz auf der Tackle-Position ansieht, wir haben einen, ich werde jetzt nicht zu hoch greifen, aber wir haben einen sehr, 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 sehr starken Left-Tackle. Frage ist, was haben wir noch? Danach kommt Masse. Viel Masse und nix.
Ja, du sprichst ja auch von der O-Line, ja?
Also klar, ja, genau.
Masse hast.
Oh, ja. Also, du hast viel Quantität im Sinne von vielen Spielern.
Ja.
Viele Tackles. Da sind dann aber solche Experten wie Tony Adams und Jordan Mills, der bei den Bills letztes Jahr schon scheiße war, und so weiter. Und Starrup, der in Miami nie wirklich überzeugen konnte, einfach nur da ist, weil wir keinen besseren haben. Und
genau, aber Sam Young ist weg.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Also, man muss ja mal was Positives zu unserer O-Line sagen können.
Ja, einer ist weg, aber naja, ich traue ihm den 53er-Kader mit nur zu, weil die Auswahl nicht die berauschendste ist. Ich weiß auch gar nicht, der Will Holden, den wir von Arizona geholt haben, spielt der eher Guard oder eher Tackle?
Weil Guard. Kann er beide.
Ja, deswegen.
Eher Guard als Tackle, ja.
Der ist manchmal als Tackle gelistet und in denen hatte ich so ein paar Hoffnungen, weil wenn...
Tut mir leid. Ja. Guard als Tackle.
Der kennt ja Rosen, von daher, aber gut, dann müssen wir wieder auf Jesse Davis zurückgreifen. Und naja, das hatten wir dann letztes Jahr schon.
Gut. Und damit wären wir auch am Ende unserer 6. Runde. Und ja, 7. Runde, die gehört halt Micho.
Ja. Ja.
Das Beste kommt zum Schluss.
Ja.
Ich hab's gefeiert. Ja, also Runde 7, auch hier betone ich wieder, befinden uns im Bereich Bust. Und das werde ich jetzt gleich relativieren. Also, wir waren in Runde 7 erstmal dran. Und zwar an Stelle 233. Und dann haben wir etwas gepickt, was ich gefeiert habe ohne Ende. Und zwar haben wir gepickt von der Universität Auburn Chandler Cox mit der Position des Fullback. Eine aussterbende Position. Jeder, der sich mit mir schon mal irgendwie länger auch über Facebook unterhalten, beschäftigt hat oder sonst irgendwas, weiß, dass ich ein absoluter Fullback-Fan bin. Ich finde ein Fullback, ich habe es immer bedauert, dass sie aussterben. Liegt einfach daran, dass das Run-Game anscheinend immer unwichtiger wird. Aber man kann ein Fullback auch anders einsetzen. Kyle Shanahan bei den 49ers macht das ganz, ganz deutlich. Der spielt auch sehr häufig aus 21-Personal, teilweise sogar aus 22-Personal. Für alle, die es nicht wissen, diese Personalgruppen, die erste Zahl gibt immer an, wie viele Running Backs auf dem Platz stehen. Also bei 21 zwei Running Backs und die zweite Zahl immer die Tight Ends, ein Tight End. Wenn man dann von 5 O-Linern ausgeht, wäre es bei 5 O-Linern und einem Quarterback ausgeht, bei 21-Personal wären dann ja schon 9 Spieler weg, blieben also noch 2 Wide Receiver übrig. Nichtsdestotrotz werden die Fullbacks halt in den verschiedensten, auf die verschiedenste Art und Weise halt eben eingesetzt. Und da ist Chandler Cox ein perfektes Beispiel für. Er ist relativ gut im Passblocking, was schon mal sehr wichtig ist, gerade bei Third Downs. Er hat aber eben nicht nur Fullback gespielt. Klassischer Fullback, also Backfield, entweder als Vorblocker, als Passblocker oder Short Yard Edge Back. Da hat er 284 Snaps in der letzten Saison gespielt. Aber tatsächlich, er hat 112 Snaps als Tight End gespielt. Respekt. Als Tight End muss man noch einiges mehr können. Er hat 47 Snaps auf der Halfback-Position gespielt, denn er ist sehr wendig dafür, dass er ein Fullback ist für sein Gewicht. Er hat sogar 2 Snaps als Quarterback gespielt. Gut, wahrscheinlich eine Wildcat. Ich habe das, habe ich ehrlich gesagt, nicht gesehen. Und jetzt kommt für mich das Erstaunliche. Er hat 52 Snap als Wide Receiver, davon 48 im Slot gespielt. Das heißt, da sehen wir eindeutig wieder den Einfluss von wegen, dass wir in die Richtung gehen wollen, dass wir vielseitige Spieler haben wollen, die viele verschiedene Dinge können, sodass die gegnerische Defense nicht schon am Personal erkennen kann, was eigentlich passiert. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Fullback hinstellt, geht die gegnerische Defense eigentlich davon aus, dass man Run-heavy wird, dass man Run spielt, wird dementsprechend die Box vollstellen und das kann der Quarterback sehen. Er kann dann über eine Motion direkt erkennen, auch welche Coverage man haben. Und sofort, dann wird sich auch noch Pre-Snap und unmittelbar nach dem Snap blockt zum Beispiel der Fullback an und orientiert sich dann auf eine Slot-Route und ist dann vielleicht sogar der erste Read, weil der Fullback normalerweise bei Matchup-orientierten Defenses meistens erst an Nummer 5 oder sogar an Nummer 6 von der Coverage herkommt. Also fast immer gegen einen langsamen Linebacker spielen wird. Vielleicht sogar mit ganz viel Glück gegen einen D-Liner. Ja, die ihn quasi in Coverage haben müssen. Und damit haben wir jetzt eine absolute Matchup-Waffe, mit dem wir halt offensiv viel kreativer umgehen können. Die Frage ist, kann unser Coach das? Das muss er noch unter Beweis stellen. Ja, kann Chad O'Shea das dementsprechend nicht einfach nur das System der Patriots kopieren, sondern kann er sie gemäß seiner Stärken dementsprechend einsetzen. Ich finde den Pick auf jeden Fall sehr gut. Und ein Fullback hat normalerweise keinen hohen Wert, weil die Position so ausstirbt. Dadurch, dass wir ihn aber so spät gepickt haben, wir sagen ja normalerweise Runde 7 halt dieses Boom or Bust. Nein, der Fullback, den wir in Runde 7 gepickt haben, ist von den Fähigkeiten kein Boom or Bust, sondern man kriegt von den Fähigkeiten, weiß man ganz genau, was man bekommt. Das heißt, von wegen, auch da sind wir noch nicht mal Risiko gegangen. So, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Tobi, was hast du?
Ja, ich bin mit Chandler Cox auch sehr zufrieden. Dieses Vorgehen des sogenannten Swiss Knife, ne, des Schweizer Taschenmessers, das man alles von allem ein bisschen kann. Da bin ich auch sehr mit einverstanden und bin auch sehr damit zufrieden. Und ich möchte nochmal ergänzen, eigentlich haben wir ja nicht einen Fullback gepickt, sondern wir haben auch noch einen zweiten gepickt, weil, das habe ich in meiner Lobeshymne am Anfang vergessen, Herr Wilkins hat bei Clemson auch zwischendurch mal Fullback gespielt. Der okay. Kann das auch.
Ja. Also ein bisschen,
das kann der auch.
Unser Tight End Nick O'Leary hat ja auch so ein bisschen teilweise die Fullback-Rolle mit übernommen. Das heißt, die ähneln sich so ein bisschen.
Ja, wenn es danach geht, Michael Dieter hat einmal einen Pass gefangen und ihn zum Touchdown gelaufen. Oh, so
X-Receiver.
Ja.
Also sind unsere Wide Receiver gar nicht so schlecht, wie sie alle immer gemacht werden. Wir haben sie nur anders verpackt.
Ja. Wir haben jetzt sehr gut. Wir haben demnächst ganz viele Tyson Hills einfach da rumlaufen, die alles können.
Wir spielen ohne Parker, ohne Stills und ohne Grant und ohne Wilson. Und dann stehen dann nach vorne mit Chandler Cox, Wilson und Dieter.
Ja.
Was meinst du, was die Defense da dann guckt?
Ja.
Sehr gut.
Nein, aber Chandler Cox, wie gesagt, sehr vielseitig, aber das brauchst du auch in einem modernen Footballspiel, weil der Fullback halt eben nicht nur mehr ein reiner Runner ist. Und das finde ich auch wichtig. Er kann halt viel mehr. Er ist halt eine Match-Up-Waffe dann dementsprechend. Aber Rico hat dazu noch gar nichts gesagt.
Ja, also ich fand den Pick natürlich blöd. Ich hätte mir natürlich viel lieber Eric Ingold von Wisconsin gewünscht. Ja, auch Fullback. Na, aber ich finde den Pick gut. Also egal, welcher Fullback es geworden wäre. Also ich meine, es gab nominell, ich weiß gar nicht, ob es mehr als 10, ich glaube, es gab weniger als 10, ich hätte gesagt 6 oder 7 Fullbacks überhaupt auf dem Board. Und ja, mit dem Pick in 223, da machst du dann nicht mehr viel verkehrt. Da holst du halt einen Spieler, der sich freut. Und wenn du einen Fullback holst, der einfach nicht mehr wirklich Verwendung findet momentan, außer bei manchen Mannschaften, dann ist das super geil. Ich meine, die Patriots waren wohl auch interessiert und hätten ihn als undrafted free agent wohl unter Vertrag nehmen wollen. Dem sind wir zuvor gekommen. Für Runde 7 auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und auch hier wieder hat jede Saison gestartet. 41 Karrierestarts in 52 Spielen.
Ja, und du weißt, wo die Reise hingeht. Weil wenn wir ihn nicht gebrauchen würden, hätten wir ihn nicht gepickt.
Ja, also ich sag ganz klar, Chandler Cox ist für mich ein Roster-Lock.
Ja.
Und ich würde schätzen, dass er locker 30% der Snaps in seiner ersten Saison spielen wird.
Oh.
Wie viel?
30%.
Ja. Also könnte ich. Ach, 20. Bei 20 gehe ich mit, bei 30.
Mit Bauchschmerzen. Meinerseits, ja.
Mit Bauchschmerzen würde ich durch die 30 auch gehen, aber also 20 würde ich ihm zutrauen, ja.
Ja, ich denke, ja, dass wir ihn öfters einsetzen werden.
Er ist halt einfach super. Er kann halt alles. Also er kann halt gegen den Lauf und gegen den Pass.
Ja.
Also nicht gegen, sondern für, aber ihr wisst, was ich meine.
Mhm.
Ja, ne? Grundsolider Pick in der Runde.
Ja. Die Runde gar nicht mal so verkehrt.
Ja. Eben, also deswegen kein klassischer Boom or Bust Pick. Das finde ich halt gerade das Wichtige.
Ja. Ja, hat das ja schon gesagt.
Ja. Aber das geht ja auch so weiter. Ich weiß nicht, wollt ihr zu Chandler Cox noch etwas sagen?
Nee. Du darfst gerne weiter.
Weil wir waren ja einen Pick später schon wieder dran. An Nummer 234. Und dazu muss man sagen, dass wir Dolphins ja eine wirklich großartige Geschichte haben, da drin Running Backs spät zu picken und die groß rauszubringen. Lamar Miller war, glaube ich, 5. Runde. Jay Ajayi war 5. Runde. Kenyon Drake ist mit 3. Runde eigentlich noch mit der höchste Pick, den wir in den letzten Jahren oder ich glaube in den letzten 10 Jahren sogar in Running Back gesteckt haben. Ja. Hinzu kommt dann natürlich noch die Frage jetzt, wir brauchen wieder vielseitige Running Backs und die Running Back Klasse dieses Jahr war in der Spitze nicht gut, aber in der unteren Breite wiederum dafür sehr tief.
Ja,
das heißt, es sind auch einige Running Backs undrafted weggegangen, wo ich gedacht hätte von wegen, die hätten auch locker in der 4. Runde sein können. Also es ist so ähnlich wie bei den Wide Receivers, wo es tatsächlich auch direkt unterhalb der Spitze extrem breit wurde, so wurde es im Mittelfeld bei den Running Backs extrem breit. Und so fällt halt ein Spieler wie Miles Gaskin bis in die 7. Runde an Pick 234. Was kann man über Miles Gaskin sagen? Kommt aus Washington, also beziehungsweise hat in Washington gespielt, hat dort auch alle 4 Jahre wieder gespielt, das hatten wir auch wieder, und ist eine Allzweckwaffe. Seine Rushing Production ist Jahr für Jahr gesunken von 5,7 in seinem Freshman-Jahr über 5,8, 6,2 in seinem Junior-Jahr bis zuletzt 4,9 Yards per Carry. Gleichzeitig hat er aber auch immer wieder einige Receiving Yards oder hat sich immer wieder als Receiver hervorgetan. Auch wieder auffällig in seinem Juniorjahr 232 Yards bei 19 Receptions, das macht 12,2 Yards pro Catch. Das war in seinem Juniorjahr, das hat er nicht gehalten, natürlich nicht. Während dann insgesamt hat er sogar 62 Touchdowns erzielt. Also er hat durchaus solide gespielt, ja. Er hat 4 Jahre hintereinander für mehr als 1200 Yards gerusht. Also sehr, sehr solide. Kann man vielleicht sogar ein bisschen vergleichen mit, ich weiß, jetzt wird es ein hoher, das ist ein sehr hoher Vergleich, aber ein bisschen Vergleich mit Le'Veon Bell. Er ist sehr geduldig. Er sieht ganz genau, wann er wartet, bis er die Lücke auf hat. Er sieht, wo die Lücke aufgehen wird und wo sie dann auch hingeht und hat dann den Speed, um dort reinzustoßen. Und wenn er erstmal offenes Feld hat, dann ist er auch weg. Ist dementsprechend auch relativ beweglich, hat aber nicht unbedingt die Riesenexplosivität, die eigentlich notwendig wäre, um so ein Spitzenrunningback zu sein. Das fehlt ihm ein bisschen. Und seine Receiving-Fähigkeiten sind eher mittelmäßig. Das heißt von wegen, er kann vielleicht ganz gut Routes laufen, aber so sichere Hände hat er nicht. Wo er relativ gut drin ist, ist in Pass Protection, was natürlich auch sehr wichtig ist. Erstaunlicherweise sehr gut, denn die meisten Running Backs brauchen immer eine Weile, bis sie dort drin gut werden. aber er ist sehr anders heiß. Das heißt, ihm fehlt es ein bisschen an körperlicher Kraft, an Durchsetzungsfähigkeit, als um wirklich jetzt auch, ich sag jetzt mal, Inside Runs zu machen oder sowas. Wird gerne mal von größeren Verteidigern überpowert. Das sehe ich als schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass er den Roster schaffen wird. Es hängt davon ab, wie viele Running Backs wir mitnehmen. Also ich tippe ja, ohne Chandler Cox als Fullback tippe ich ja auf 4 Running Backs. Und da würde ich ihn halt eben auch mit dazu sehen, weil er halt eben auch bei dieser Vielseitigkeit was dazu gibt, auch vor dem Hintergrund, wenn wir wieder sagen, wir gehen Richtung des Patriot-System, die ja generell sehr auf diese kleinen Running Backs stehen, die eher auch Routes laufen können. Da sehe ich ihn, da gebe ich auch eine gute Chance. Und ich denke, dass er da wahrscheinlich als Special Weapon irgendwie so 5-10% der Snaps bekommen wird. Das wäre so meine Projection. Wow. Pico, was sagst du?
Übrigens, also du hast ja gerade angesprochen, dass er jedes Jahr 1200 Yards gelaufen ist. Mhm. Es gab einen anderen Spieler, der das bisher auch geschafft hat. Ron Dane von Wisconsin.
Ja, der hat auch die Heisman Trophy gewonnen.
Ja.
Ja.
Der hat auch die Heisman Trophy gewonnen.
Das war 1999.
Ja. Ach so. fand ich gut, ja, dass wir das nochmal so einbringen können. Ja, für mich ist, ja. Also, ich habe mich gewundert, dass er wirklich auch so spät erst vom Board gegangen ist, habe ich mich aber bei manch anderen Running Backs auch gefragt.
Elijah Hollywood, ja. Holyfield, den hätte ich zum Beispiel auch irgendwie fünfte Runde gesehen, der ist undrafted gegangen.
Und das ist total verrückt, also ich weiß auch nicht, was da los war. Weil das war wirklich auffällig, also anscheinend war der Markt so übersättigt, dass man halt gesagt hat, Runde 7 oder undrafted. Ja, er hat Potenzial. Ich weiß nicht, ob es umgesetzt wird. Also Weg über die Special Teams vielleicht, aber ja, also es ist ein Spieler, wo ich noch nicht so überzeugt bin, dass er wirklich, wirklich viel für uns spielen wird.
Eine Sache habe ich vielleicht noch vergessen. Er hat natürlich über 1000 Carries jetzt schon in den Knochen. Das ist viel.
Ja.
Das ist viel. Gerade für einen Running Back, die ja nur eine relativ begrenzte Lebensdauer eigentlich haben.
Muss man einfach sehen, wie es passt. Ich meine, es gibt auch genug Spieler, die Running Back spielen und nie eine große Verletzung haben.
Ja.
Die gibt's auch und von daher muss man abwarten. Tobi, was meinst du?
Wird's verdammt schwer haben, weil, wie gesagt, wir müssten schon mit ihm zusammen und Chandler Cox dann 5 Runner mitnehmen, weil ich sehe sowohl Drake als auch Ballage, sowohl Mark Walton, wenn er seine Off-Field-Issues in den Griff kriegt, vor ihm. Und wenn dann überhaupt, wie die Stärken, die Micho erwähnt hat, Special Teams, viele Chancen auf großartig Snaps sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und da bin ich dann bei wahrscheinlich Camp Cut. Also bin da nicht so von überzeugt.
Vermutlich Practice Squad, ja.
Ja, ich auch, genau.
Ja, ich glaube, dass er es schafft. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit 5 Running Backs reingehen. Ah, stimmt, aber das ist halt...
Gut, aber dann haben wir jetzt glaube ich, alles besprochen zu unseren gedrafteten Spielern. Möchtet ihr noch etwas hinzufügen? Also, außer, wir kommen jetzt noch nicht zu den Undrafted, also so allgemein zu unserem Draft. Einfach, also ich persönlich fand ihn gut, sehr gut sogar. Gab Teams, die besser gepickt haben, weil bessere Voraussetzungen da waren, aber Chris Greer hat seinen Job richtig, richtig gut gemacht.
Sehe ich auch so, vor allen Dingen mit Blick auf die Zukunft haben wir das ganz gut gemacht. Wir haben aus unseren Möglichkeiten relativ viel rausgeholt. Ich bin bei diesen Grades sowieso immer kritisch. Wenn man sich zuerst mal anguckt, werden die meisten Grades immer relativ, oder das wird von einzelnen Spielern oder nur von der ersten Runde abhängig gemacht. Ich sehe uns im Bereich, bei dem, was wir gegradet haben, irgendwo im Bereich B+. Das heißt von wegen durchaus besser als solide mit Tendenz nach oben.
Tobi?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt das alles so, was so um das Rosen-Ding drumherum sich dreht, noch mit dazu nimmt, war es ein sehr, sehr guter Draft. Es ist kein Top-Draft. Ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, eben diese O-Line-Geschichte etwas anders darzustellen. Aber wie man das auch immer hätte bewerkstelligen können, da bin ich jetzt halt noch ein bisschen, da habe ich noch Bauchschmerzen, aber gut, dann regeln wir es halt nächstes Jahr.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den undrafted Spielern, wo jeder von uns 1 bis 12 Spielern auf seiner Liste hat, wo er sagt, ja, könnte funktionieren, könnte es in den Kader, könnte es sogar aufs Spielfeld schaffen. Und Micho, möchtest du einfach dann, du bist gerade drin.
Ja, ja? Genau. Lauf. Dann fangen wir direkt mal an mit Jonathan Ledbetter, Defensive End, University of Georgia, den wir geholt haben. Ist einer, den man eigentlich so in der 4. bis 5. Runde erwartet hatte, war relativ überraschend, dass er so weit runtergefallen ist. Ich muss zugeben, dass ich ihn vor dem Draft nicht auf dem Zettel hatte, weil ich mich nicht so mit den tiefen Draftrunden intensiv beschäftigt hatte. Er ist auch kein großartiger Passrusher, hat, glaube ich, im letzten Jahr knapp 4,5 Sacks nur gehabt, aber hat gute Power, könnte auch in den Special Teams dementsprechend eine Rolle spielen. Was er hat, ganz wichtig hat, ist, er hat eine hervorragende Technik. Das finde ich immer ganz wichtig. Ist allerdings nicht besonders explosiv, aber bei der Schwäche, die wir auf der Position, könnte ich darauf tippen, dass er zumindest für die Tiefe mit in den Roster kommt. Jonathan Ledbetter sollte man zumindest auf dem Schirm haben. Ich möchte jetzt gar nicht weiter groß in die Tiefe gehen, aber das wär's, glaube ich.
Ja, also ich denke auch, dass er aufgrund der Position die Chance bekommt, weil wir da nicht viel haben.
Muss man auf dem Schirm haben, einfach. Ja.
Gut, hast du noch wen oder?
Nee, sonst erstmal noch keinen.
Tobi.
Wen man definitiv auf der Liste oben dabei haben sollte, wäre Preston Williams, ehemals Colorado State. Nicht nur allein deswegen, dass er mit 6 Fuß 4 wesentlich größer ist als die meisten der Wide Receiver, die wahrscheinlich bei Miami im Roster stehen werden, sondern auch, dass er auf dem Feld in seiner College-Karriere durchaus schon mal überzeugen konnte und auch wesentlich höher, das heißt so 5., 6. Runde gepickt worden wäre, wenn er nicht massive Issues abseits des Feldes gehabt hätte. Also er hat wirklich gut abgeliefert, aber der Combine war jetzt was ich so gesehen habe, oder seine Workouts waren jetzt nicht so dolle, und charakterlich soll es da angeblich auch Dinge gegeben haben, die jetzt nicht so super toll gewesen wären. Ich meine, ich hätte gelesen, dass er irgendwie mal, ich glaube, Stress mit seiner Freundin hatte und wurde dann deswegen auch im College suspendiert und hat auch das College einmal gewechselt, was allerdings vor seinem Stress mit der damaligen Freundin war. Von daher, ja, wenn er das in den Griff bekommt und wenn er zeigen kann, dass er eine Alternative zu den großen Wide Receivern sein kann, die bei Miami die Roster-Spots innehaben könnten, dann könnte er es durchaus in den 53er Kader schaffen, denn seine großen Stärken neben seiner Größe und neben der Tatsache, dass er den Ball relativ gut fangen kann, ist wie alle anderen relativ schnell. Das heißt, da kann man ihn relativ gut einsetzen. Man muss ihn nur charakterlich packen können. Also so als ein kleiner Hinweis, er wirkte etwas unmotiviert und gerade bei so Sachen wie Workout oder Combine unmotiviert daherkommen ist immer ein rotes Tuch für viele Franchises. Da purzelt man schon mal ganz schnell ganz weit runter.
Bis an Pick 199.
Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber naja, man könnte es vermuten zumindest. Ja,
vielleicht.
Naja, ne?
Ja, aber ich gehe da mit dir, also man muss ihn halt in die gerade Spur bekommen. Ist ja ähnlich wie bei Mark Walton.
Ja, genau, richtig.
Und wenn man das schafft, dann kriegt er vielleicht einen Shot, aber ja, schauen wir mal. Also für mich so ein Spieler, wo zurücklehnen, Tee trinken, gucken wir mal, was passiert.
Ich bin komplett anderer Meinung als ihr. Also ich erstmal, wenn ich mir die Stats angucke, im letzten Jahr, der hat zum Beispiel 96 Receptions, 1345 Yards, 14 Touchdowns gehabt. Der Junge ist mega talentiert. Vom Talent her wäre der zweite, dritte, vielleicht frühe vierte Runde gezogen worden normalerweise. Also was Tobi sagt hier, fünfte, sechste Runde oder sowas, halte ich für viel. Vom Talent her wäre der viel, viel höher gewesen. Dann haben wir so eine Art Spieler eigentlich allerhöchstens in Devante Parker, vielleicht noch in Bryce Butler. Ja. Und Tatsache ist, ich glaube, gegen Bryce Butler wird er sich durchsetzen. Die Frage ist noch, Isaiah Ford, wie viel Wide Receiver nehmen wir immer mit? Er hat am Anfang jetzt, als es ohne Pads in den Rookie-Camps, in den Rookie-Minicamps, ohne Pads, da hat er ziemlich überzeugt. Da ist ja ist immer dieser Spieler, wo es einen regelrechten Hype drum gibt eigentlich. Das ist diesmal wirklich Preston Williams bei uns. Und ich glaube tatsächlich, dass er sehr, sehr gute Chancen aufs Roster hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, will ich das? Will ich jemanden, der sich schuldig dafür bekannt hat, seine Freundin verprügelt zu haben? Ja? Will ich so jemanden bei den Dolphins haben? Das ist die Frage, die ich mir da stellen muss, bei allem Talent. Also er erinnert mich ein bisschen von seinem ganzen Talent und auch die Parallele, die man ziehen muss, ist ein Josh Gordon. Die Frage ist, kriegt man den jemals in den Griff?
Gut. Ja, natürlich, aber es ist eine Frage, also
ne, definitiv.
Die können wir nicht beantworten. Also mir ist es nicht egal, was da gelaufen ist. Natürlich sage ich, dass das scheiße ist. Also logischerweise ist grundsätzlich bei Gewalt ist immer Kacke. Auf dem Feld richtig, neben dem Feld absolut fehl am Platz. Gut, wenn er dann für uns spielt, spielt er für uns. Wenn er sich ändert, ändert er sich, dann hat er eine zweite Chance auf jeden Fall verdient. Das, also, da bin ich so, wenn Leute sich halt ändern, nachdem sie Scheiße gebaut haben, dann haben sie sich geändert und dann muss man den Leuten auch eine zweite Chance geben. Er muss sie jetzt nur wahrnehmen. Wenn er sie jetzt nicht wahrnimmt, wird's halt schwierig.
Ja. Also, wie gesagt, also, bei den Wide Receivers, es hängt viel von der Gesundheit von Devante Parker ab, um die ich, ja, schon seit Monaten nicht gebe. Ja, da brauchst du, ne? Da braucht man keine große Bold Prediction zu machen. Das ist ja jetzt schon Jahr 4 oder 5, das, naja, und so weiter.
Ja, schauen wir mal.
Ob er sich gegen Bryce Butler durchsetzt, wenn er es tut, muss er ein guter sein, dann soll er das tun. Aber Stills, Wilson, Grant, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, die sind auf jeden Fall gesetzt. Und wenn wir nur mit Vieren gehen, hat er keine Chance.
Sind halt andere Wide Receiver, ne? Das,
genau, richtig.
Das ist der Unterschied.
Das ist ja das Problem. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Parker, du hast gerade eben gesagt, Parker, Wilson, Grant, Stills sind gesetzt. Und dahinter ist dann die Frage, wie viel nehmen wir mit? Ein oder zwei? Und dann kommen dann tatsächlich Ford, Williams und Bryce Butler.
Ja, genau.
Einer von den dreien.
Genau.
Er müsste Bryce Butler ausstechen und er wäre was anderes, wäre der erste Backup nach Isaiah Ford. Also von daher sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht an, bei den Zahlen, die er aufgelegt hat.
Ja.
Ja, Bryce Butler hat natürlich dann die Erfahrung, ne, in der Liga. Und
vielleicht gehen wir auch mit 6, dann muss er sich noch nicht mal gegen Isaiah Ford durchsetzen, sondern nur gegen Bryce Butler. Und ich glaube, das schafft er allein schon vom Alter her. Ich glaube, dass er das hinkriegt.
Wir gucken mal.
Zurücklehnen und Tee trinken.
Genau.
Gut.
Heißgetränke bei dem Wetter, du bist ekelhaft.
Ja, dann,
okay.
Dann, ja, gerade da.
Ich wollte gerade sagen, gerade da, wenn du jetzt kalt trinkst, dann schwitzt du nur noch viel mehr.
Ja, ja, komm, trink dir ein warmes Bier und gutes.
Ich trinke mein Bier immer warm.
Eine lauwarme Cervecia.
Um Gottes Willen. Oh.
Gut, wo wir dann gerade bei lauwarmem Bier sind, komme ich dann zu unserem nächsten Spieler. Das hat zwar überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ich wollte die Überleitung einfach mal nutzen. Und
ja, schön.
möchte den Hut für Trey Watson in den Ring schmeißen. Linebacker von Maryland wird auch eher geringe Chancen haben. Ich meine, wir haben über die Linebacker schon gesprochen im Zuge von Andrew Van Ginkel. Dadurch, dass er halt bei Maryland gespielt hat, ist er halt ein Spieler von der Big Ten. Und dadurch, dass die Badgers auch in der Big Ten sind, schaue ich da vielleicht ab und zu mal rein. Und es ist halt ein Spieler, der mir aufgefallen ist, weil er relativ oft genannt wurde. Und das lag einfach daran, weil der Typ andauernd tackelt. Also ich glaube, dieser Mann, der junge Mann, hat kein anderes Hobby als tackeln. Der tackelt zu Hause, der tackelt auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, was der noch alle tackelt. Der hat 114 Tackle im letzten Jahr gemacht. Die meisten in der Big Ten. Ein Sack, 3 Tackle for Lost, 5 Interceptions als Inside Linebacker. Und also er weiß, wie man tackelt. Der Rest ist halt mau, aber das kann er. Und das kann er richtig gut. Ist die Frage, ob es dann halt reicht, als Inside Linebacker sich über die Cams zu empfehlen für den Kader. Ich glaube aber, dass er mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er es nicht schafft, ins Practice Squad schaffen wird. Weil ich halte ihn für talentiert. Gut, das sind eigentlich alle Spieler, die auch undrafted weggehen, muss man auch mal sagen, dass es alles eigentlich wirklich Spieler mit Talent sind. Nur, die sind halt nicht so talentiert wie jetzt die Spieler aus der dritten, zweiten, ersten Runde. Und also ich würde mich ja nicht freuen, aber ich glaube, dass er, wenn er sich gut entwickelt, vielleicht irgendwann mal aus dem Practice Squad auch aufs richtige Spielfeld kommen kann. Jetzt dürft ihr gerne sagen, dass der nie im Dolphins Trikot auflaufen wird.
Tatsächlich würde ich das, glaube ich, sagen. Also er mag tackeln.
Ist auch nicht abwegig. Ja.
Er mag gut tackeln und so weiter, aber wenn ich mir, er hat jetzt einfach athletische Defizite, wo ich tatsächlich glaube, dass er körperlich nicht in der NFL mithalten kann. Selbst im Practice Squad nicht.
Ja, das also wie gesagt, wenn er wirklich reinklotzt, dann schon, sonst wird's schwierig. Aber das ist halt ein typischer undrafted Spieler für mich. Also ja. Trey Watson ist für mich so diese Inkarnation des undrafted Free Agents. Der kann eine Sache oder vielleicht eine zweite Sache richtig gut und der Rest ist halt okay. Das kann er. Er kann laufen. Aber mehr braucht man nicht drüber reden, so ungefähr. Und das dann halt. Aber ich könnte mir vielleicht mal vorstellen, dass vielleicht mit ganz viel Glück. Aber ja. Tobi, möchtest du noch sagen, dass er es nicht schaffen wird, oder?
Ja, selbstverständlich. Also für mich ist das so ein typischer Practice Squad, da mal hoch, dann da mal wieder runter und dann zur nächsten Franchise rüber, dann mal da wieder 3 Wochen getestet und da wieder zurück und ich sehe ihn nicht in der NFL, ich sehe ihn nicht bei den Dolphins im Practice Squad, sondern ich sehe ihn relativ schnell wieder weg. Ehrlich gesagt. Noch nicht mal allein, vielleicht nicht nur dadurch, dass ihm gewisse Dinge fehlen, sondern auch, weil eben bei den Dolphins die Linebacker-Spots relativ besetzt sind.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen gehabt, ja.
Ja, ja. In dem Bereich muss man ja dann noch solche Leute wie Mike Hull oder so dazu sehen, die einfach auch einen festen Spot im 53er Roster bekommen werden, wenn sie nicht gerade halbtot umfallen.
Ja, schauen wir mal, ne? Also
Mike Hull ist, und haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ganz klar für Special Team gesetzt. Also selbst wenn der das Feld bei in Anführungszeichen normalen Spielverlauf nicht sieht, aber der wird immer Special Teams spielen.
Sorry, wenn ich jetzt nochmal reingrätsche. Richtig, als Gunner. Brauchen wir da noch Van Ginkel?
Hey, gut, Mike.
Entschuldigung.
Van Ginkel steckt ja Mike Hall in die Tasche.
Das ist jetzt die Frage, ne? Irgendeiner ist einer zu viel.
Ja, Punkt. Das ist richtig, aber
irgendjemanden wird's treffen.
Van Ginkel wird sich gegen Mike, jetzt soll ich schon Mike van Hall sagen.
Gegen Mike van Hall.
Gegen Mike Hall durchsetzen.
Wir haben ja noch Chase Allen, ne?
Ja, genau, den gibt's auch noch.
Die beiden sind halt die, gegen die Trey Watson halt antritt, wenn er gegen sie antritt, wenn man so sagen möchte, ja. Aber deswegen auch, wenn Practice Squad und wenn die alle schlecht essen und er an dem Tag nicht da war, wo es das schlechte Essen gab, dann hat er eine Chance.
Ja, natürlich.
Nee, aber
man kann immer irgendwo ein verstecktes Juwel finden. Vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Vielleicht ist es jetzt auch einer, den wir noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Vielleicht löst auch Stone Wilson Matt Hawk ab. Wer weiß das schon.
Ja, oder wie heißt der andere nochmal hier?
Wes Farnsworth?
Mr. Farnsworth.
Mr. Farnsworth. Nein, also da passiert es noch eher, dass solche Leute wie Jamal Wills als Cornerback, auf den ich jetzt nicht genauer eingehen werde, aber der hat eine Außenseiterchance auf das Roster, die würde ich Trey Watson halt überhaupt nicht geben.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Gut, habt ihr noch irgendein undrafted Free Agent, auf den ihr weiter eingehen möchtet, oder?
Also generell kann man sagen, von wegen sehr viel Offensive Lineman, sehr viel Cornerback, sehr viel Linebacker. Das ist so der Schwerpunkt beim Undrafted gewesen. Die Offensive Linemen und die Cornerbacks werden gerade alle stückchenweise gecuttet. Naja, mal gucken.
Schauen wir mal.
Man könnte noch einen Satz zu Durval Queiroz Neto verschwenden. Unserem brasilianischen Defensive Tackle, den wir aus der brasilianischen Liga über dieses International Pathway Program geholt haben, der seinen Platz im Dings hier im Practice Squad sicher hat und auch eine Außenseiter Chance auf das 53er Roster. Die Chance sehe ich aber tatsächlich auch verschwindend gering. Ja. Um mal auf unser Vorgespräch Bezug zu nehmen, ich sehe die Chance größer, dass wie heißt der Typ nochmal? Neymar, neuer Kicker bei den Dolphins wird, als wow. Das, nur weil Neto es ins 53er Roster schafft.
Ja, aber
den schleppen wir halt so durch.
Das könnte passieren, aber mal gucken. Also, er hat ja in Brasilien geliefert, nur ist die NFL
nicht
Brasilien.
Genau.
Gut. Wo wir noch bei viel waren, wollen wir noch einen kurzen Aufblick auf den Draft 2020 werfen. Oder machen wir das nächstes Jahr?
Ganz ehrlich, wir können ja ganz kurz sagen, worum es geht. Also ich habe mich nur mit der ersten Runde beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Und da werden wir keinen Running Back draften.
Oh. Doch. <Ja.
lacht> Aber auch kein Quarterback, wenn alles gut läuft. Also von
wenn alles gut läuft.
Ja, nicht. Ja, ja. Nein. Ich hoffe, dass wir in der ersten Runde einen Right Tackle draften.
Könnte passieren. Also wir haben in den ersten 100, bei den ersten 100 Picks haben wir, glaube ich, 5, wenn es normal läuft.
Ja, ich meine, es wären 5.
5 oder 4. Kommt drauf an, wann der Compensatory Pick für James ist.
Ja, der ist, wird dritte Runde sein. Das geht nicht anders.
Ja, so viel. Dann aber knapp über 100 sein.
Ja, gut, ne. Ja, gut. Also, wenn wir den Super Bowl gewinnen, dann sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus, das ist richtig.
Das stimmt, ja.
Davon dann gehen wir erstmal aus. Dann haben wir auch nur Pick 32 oder so, ne? Das ist dann.
Das wird teuer, wenn wir an Position 1 hochtraden wollen, ne?
Ja, das wird dann teuer. Ja, das hätten wir, aber es würde trotzdem sehr teuer werden, ja, glaube ich.
Brauchen wir auch nicht.
Nee. Wir gewinnen ja den Super Bowl schon. Brauchen ja keine anderen.
Wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall mehr als doppelt so viele Picks. Und ich glaube, dass Chris Greer da zusammen mit Brian Flores auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat, was die Kaderplanung und das Draft und alles, was damit zu tun hatte, angeht. Die haben einen guten Job gemacht. Und ich freue mich, nicht auf den nächsten Draft freue ich mich auch schon, aber erstmal auf das Minicamp und auf die nächsten Wochen.
Ja.
Wunderbar. Habt ihr noch etwas zu der heutigen Folge beizutragen?
Ich glaube, das soll es gewesen sein von meiner Seite.
Wir hatten unseren Spaß heute. Das gut. Soll reichen.
Bevor ich dann nochmal zur allgemeinen Abonnierung aufrufe, danke, dass ihr heute wieder da wart. Ja, war mir eine Freude. Und an euch da draußen, alle Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Alle Links zu allen Spielern, mit denen wir uns befasst haben, beziehungsweise die wir gedraftet haben. Die Informationen zum NFL-Draft allgemein und zu unseren News auch. Abonniert den Podcast, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Und wenn wir gerade bei Fragen sind, nächste Woche geht es um die Free Agency. Welche Free Agents haben wir geholt? Welche haben wir gehen lassen? Und welche Folge hat das für unsere Kaderplanung? Oder für unseren jetzigen Kader? Und für die kommende Saison? Wunderbar. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden.
Wir haben dir zu danken, Rico.
Eben, wir haben zu danken. Es war wie immer sehr, sehr lustig.
Wunderbar. Also, dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr anderes zu sagen als ciao, ciao und bis dancen.
Tschö.
Tschö.